Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt sind 2. Mose Kapitel 35 bis 40. 6 Kapitel, in denen es darum geht, wie das Volk Israel die Stiftshütte baut. Und es wird die letzte Predigt in unserer Reihe durch das 2. Buch Mose werden. Und ich lese uns zu Beginn einen Abschnitt am Anfang und dann einen Abschnitt vom Ende des Kapitels. Und ich lese uns zunächst Kapitel 35, die Verse 1 bis 21. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels und sprach zu ihnen: Das sind die Worte, die der Herr geboten hat, dass ihr sie tun sollt. 6 Tage soll gearbeitet werden, aber der 7. Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Sabbatruhe des Herrn feiert. Wer da Arbeit verrichtet, der soll sterben. Am Sabbattag sollt ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach: Das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz und Öl für den Leuchter und Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und alle, die unter euch ein weißes Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Wir lesen weiter in Kapitel 39. Kapitel 39, Abvers 32. So wurde das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte vollendet. Und die Kinder Israels machten alles genau so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Genauso machten sie es. Und sie brachten die Wohnung zu Mose, das Zelt und alle seine Geräte, seine Klammern, seine Bretter, seine Riegel und seine Säulen und seine Füße. Die Decke aus rötlichen Widderfellen, die Decke aus Seekuhfellen und den verhüllenden Vorhang. Die Lade des Zeugnisses mit ihren Tragstangen und den Sühnedeckel. Den Tisch und alle seine Geräte und die Schaubrote. Den reinen Leuchter, seine Lampen, die zubereiteten Lampen und alle seine Geräte und das Öl des Leuchters. Und den goldenen Altar und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Eingang der Stiftshütte. Den ehernen Altar und sein ehernes Gitter mit seinen Tragstangen und allen seinen Geräten. Das Becken samt seinem Gestell. Die Behänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen. Den Vorhang am Eingang des Vorhofs mit seinen Seilen und Pflöcken und alle Geräte für den Dienst der Wohnung der Stiftshütte. Die Dienstkleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Ganz so, wie der Herr es Mose geboten hatte, so hatten die Kinder Israels das ganze Werk vollbracht. Und Mose sah sich das ganze Werk an, und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es ausgeführt, und Mose segnete sie. Und dann lesen wir noch das Ende des 2. Buches Mose, ab Kapitel 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal etwas von James O'Brien gehört habt. O'Brien ist ein amerikanischer Millionenerbe, der vor allem dadurch bekannt wurde, dass er sich in eine Frau verliebte, über die alle nur den Kopf schütteln konnten. Die Frau, in die er sich verliebte, die hatte nicht nur viel weniger Geld als er, sie hatte sogar einen ganzen Berg Schulden. Sie war tief verstrickt in Drogengeschäfte und selbst drogenabhängig. Das wenige Geld, das sie besaß, verdiente sie sich durch Gelegenheitsprostitution und als Teilzeitgeliebte ihres Zuhälters, von dem sie auch sonst völlig abhängig war. Und selbst wenn sie gewollt hätte, sie hätte keine Möglichkeit gehabt, diesem Leben zu entfliehen. Und da begegnete ihr eines Tages James O'Brien. Und es gab nicht viel, was sie zu einer attraktiven Frau machte, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund beschloss der junge Multimillionär ausgerechnet, diese Frau zu heiraten. Das war gar nicht so einfach. Sie schuldete eine ganze Menge Menschen viel Geld und die wollten natürlich weiterhin Geld mit ihr verdienen. Also gab O'Brien sehr viel Geld aus. Er zahlte die Schulden der Frau und noch einiges extra, um alle Beteiligten ruhig zu stellen. Und er kaufte jetzt für diese Frau Dinge, an die sie nicht mal im Traum vorher hätte denken können. Aber anstatt dankbar zu sein, meckerte diese Frau an allem herum, wenn nicht gerade mal wieder alles perfekt war. Und die Freunde von O'Brien, die fassten sich mit der Zeit an den Kopf. Sag mal, bist du total bescheuert, dir so eine Frau zu suchen, für die du so viel tust, für die du dich so einsetzt und die so unglaublich undankbar ist? Aber James O'Brien, der ließ sich nicht abbringen von der Liebe zu dieser Frau. Bestand gegen jeden Rat darauf, dass er sich diese Frau ausgesucht habe und genau sie heiraten wollte. Und so heirateten sie. Und es war eine wunderschöne Hochzeit. Und O'Brien investierte wieder unglaublich viel Geld. Beide schworen sich feierlich ewige Treue. Und man könnte sagen, was für eine Geschichte. Ja, der Multimillionär und das Mädchen vom Straßenrand aus den Abgründen der Gesellschaft. Aber damit noch nicht genug. In den Wochen nach der Hochzeit investierte O'Brien jede freie Minute in die Planung einer prächtigen Villa. Ja, er besaß zwar schon einige super Häuser, aber jetzt sollte es ein Haus werden, das perfekt geeignet war für das gemeinsame Leben in der Zukunft. Aber gerade in den Tagen, als James O'Brien mit Hochdruck an dieser neuen Villa arbeitete, da passierte das Unvorstellbare. Seine Frau, die er gerade geheiratet hat, die er so reich beschenkt hat, die ging zurück zu ihrem Zuhälter und verließ ihn. Und das gesamte Umfeld von O'Brien war völlig fassungslos. Seine Freunde sagten, haben wir es dir doch gleich gesagt. Was möchtest du mit so einer? Und viele fragten sich, wie konnte der nur? Und vor allem fragten sie sich, wie konnte diese Frau, dieses neue Leben, und das sie vermutlich tausende von jungen Frauen beneideten, wie konnte sie das so einfach wegschmeißen? Und die Frage ist, wie würde James O'Brien jetzt reagieren? Auf all diese Anfragen, auf diese Enttäuschung? Ich habe euch am Anfang gefragt, ob ihr schon einmal etwas von James O'Brien gehört habt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch nie etwas von ihm gehört habt, denn ich habe ihn mir ausgedacht. Ich bin mir auch fast sicher, es hat noch nie eine Geschichte gegeben, die so abgelaufen ist. Ich habe ihn mir ausgedacht, um euch ein Gleichnis zu erzählen für die Geschichte zwischen Gott und seinem Volk im zweiten Buch Mose. Es ist die Geschichte von einem Gott, dem einzig wahren Gott, der sich sein Volk aus dem absoluten Elend der Sklaverei in Ägypten herausgekauft hat, der es durch die Wüste geführt hat, der es mit Nahrung versorgt, der dieses Volk erträgt, wenn es motzt und unzufrieden ist, der mit diesem Volk trotzdem einen Bund schließt und der dann ein prächtiges Zelt in Auftrag gibt und sagt, ich möchte bei euch in diesem Zelt wohnen. Und was tut dieses Volk? Bei der erstbesten Gelegenheit bricht es diesen Bund. Es lässt sich eine Götzenstatue bauen und feiert diesen selbstgebauten Gott. Und im Grunde ist es unfassbar. Es ist noch viel unfassbarer als das, was die Frau von James O'Brien getan hat. Und auch hier stellt sich die Frage, wie würde Gott auf diese Enttäuschung, auf diese Sünde, auf diesen Affront reagieren? Denn anders als ein Mensch ist Gott nicht einfach enttäuscht oder verletzt durch das Verhalten des Volkes, sondern weil er gerecht ist, ist sein Zorn die logische Folge. Und die Frage ist, wie geht es nach dieser Sünde weiter? Und wir sehen dann in den Kapiteln 32 bis 34, wie Mose, der Anführer des Volkes, sich bei Gott für dieses Volk einsetzt. Er erinnert Gott an seine Verheißungen. Ja, schließlich hatte Gott ja versprochen, das Volk ins verheißene Land zu führen. Und tatsächlich macht Gott mit seinem Volk weiter. Er nimmt sie wieder an als sein Volk. Aber würde jetzt trotzdem alles wieder so sein wie vorher? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Schauen wir uns an, was vorher war. Ja, direkt vor der großen Sünde mit dem goldenen Kalb hatte Gott dem Volk einen detaillierten Bauplan für ein prächtiges Zelt gegeben. Das sind die Kapitel 25 bis 31 im zweiten Buch Mose. Wir haben zwei Predigten darüber gehört. Und dieses Zelt nannte man die Stiftshütte. Es sollte von wertvollen Stoffen, aus wertvollen Stoffen gebaut werden. Gold und Silber waren da vorhanden. Manche Gegenstände waren sogar aus purem Gold. Und das Ziel war, Gott wollte symbolisch in diesem Zelt wohnen, damit das Volk Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Und damit das wirklich möglich war, stellte Gott dieses Zelt mitten in die Mitte von dem Lager der Israeliten. Aber dann kam die Sünde. Mose setzt sich eben bei Gott für das Volk ein. Und tatsächlich macht Gott mit dem Volk weiter. Aber zunächst ist mal alles gar nicht so wie vorher. Ja, denn von dem Zelt gab es zwar die Baupläne, von denen haben wir ausführlich gehört, aber es war bis jetzt ja noch nicht gebaut worden. Und stattdessen lesen wir in den Kapiteln dann vorher von einem anderen Zelt, in Kapitel 33. Es war nicht so prächtig, es war vermutlich ein ganz normales Zelt und es stand auch nicht in der Mitte des Lagers, sondern ganz weit außen vom Lager. Mose und Josua hatten dort Gemeinschaft mit Gott, aber das Volk hatte dort keine Gemeinschaft mit Gott. Gott machte mit seinem Volk weiter. Aber es scheint so am Ende von Kapitel 34 zu sein, als würde die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk längst nicht mehr so eng sein, wie sie das mal war. Die Baupläne für dieses prächtige Zelt, in dem Gott doch bei seinem Volk hatte wohnen wollen, die sehen so aus, als wären sie einfach in der Schublade verschwunden. Und es wäre ja auch nur fair, oder? Aber dieser Eindruck ist falsch. Gott gibt Mose den Auftrag, das Zelt zu bauen, genau nach den Plänen, die er ihm vor der großen Sünde auf dem Berg gegeben hat. Das ist die große Überraschung am Anfang von Kapitel 35. Und es kommt sogar noch besser. Gott lässt nicht nur dieses Zelt bauen. Ganz am Ende des Buches, in Kapitel 40, dann in den letzten Versen, da lesen wir dann, dass Gott selbst in dieses Zelt einzieht. Und in meiner Predigt heute ist es mein Ziel, dass ihr versteht, was es damals für das Volk bedeutet hat, dass Gott bei ihnen eingezogen ist. Und gleichzeitig wollen wir gemeinsam verstehen, was es heißt, dass Gott auch heute noch bei uns einzieht. Auch wenn wir kein Zelt aus Gold, Silber und wertvollen Stoffen mehr haben. Mein Thema für heute ist, Gott zieht bei uns ein. Ich habe wie meistens drei Punkte. Gott zieht bei uns ein, erstens, um uns seine Gnade zu zeigen, zweitens, um uns gehorsam zu machen und drittens, um in der Wüste bei uns zu sein. Gott zieht bei uns ein, um uns seine Gnade zu zeigen, um uns gehorsam zu machen und um in der Wüste bei uns zu sein. Mein erster Punkt, Gott zieht bei uns ein, um uns seine Gnade zu zeigen. Kapitel 35 beginnt damit, dass Gott das Sabbatgebot wiederholt. Die Verse 1 bis 3. Und das hat er wieder und wieder im zweiten Buch Mose gemacht. Er erklärt immer wieder etwas dazu. Und die Frage ist, warum tut er das hier an der Stelle? Und interessant ist, die lange Beschreibung der Stiftshütte in den Kapiteln 25 bis 31, also die Baupläne, die enden mit dem Sabbatgebot. Dann kommt die Geschichte von der Sünde. Und dann in Kapitel 35 fängt es wieder an mit dem Sabbatgebot. Als wäre zwischendurch gar nichts passiert. Ja, dieser Verweis auf das Sabbatgebot ganz am Anfang macht deutlich, dass Gott genau da einsetzt, wo er am Ende von Kapitel 31 aufgehört hat. Gottes Liebe zu seinem Volk steht unerschütterlich fest. Das wird deutlich. Und dann ab Kapitel 35, Vers 4 beginnt der eigentliche Bau des Zeltes. Ja, zunächst sammelt Mose im Volk Material, die für den Bau gebraucht wurden. Und dann beruft er Bezaleel und Oholiab, es waren die, denen Gott seinen Geist geben wollte und dann hier auch gegeben hat, um dieses Zelt zu bauen. Ende von Kapitel 35. Und als dann alle Gegenstände, Wände, Säulen und Vorhänge für das Zelt gebaut waren, lesen wir in Kapitel 40, wie dieses Zelt aufgestellt wurde. Und dann passiert das am Ende, was eigentlich niemals, nach all dem, was passiert ist, was niemals mehr hätte passieren dürfen. Gott zieht bei seinem Volk ein. Kapitel 40, Vers 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gott zeigt seinem Volk, wie groß seine Gnade ist. Ja, für jeden, der das zweite Buch Mose einmal so im Stück durchliest, ist völlig offensichtlich, das Volk hat es nicht verdient. Ganz im Gegenteil, verdient hätten sie, dass Gott sie alle vernichtet. Ja, dass er sich ein neues Volk sucht, ein besseres. Und das hatte Gott ja an einer Stelle sogar Mose vorgeschlagen. Er hatte gesagt, Mose, was hältst du davon? Ich vernichte dieses Volk und ich baue jetzt mir ein neues Volk aus dir. Aber er zieht bei seinem Volk ein und damit macht er seine Verheißung wahr. Und er hört auch Moses Gebet. In Kapitel 34, Vers 9 hatte Mose gebetet, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Mose hatte immer wieder gebetet und er hatte immer mehr von Gott gebeten. Und hier im letzten Gebet bittet er, Herr, hab du nicht nur Gemeinschaft außerhalb des Lagers mit uns, sondern zieh du wieder ein in unserer Mitte, wie du es ursprünglich vorgehabt hast. Aber vor allem hatte Gott gezeigt, wie unerhört groß seine unverdiente Gnade für seine Kinder ist. Im fünften Buch Mose, also einige Jahrzehnte später, begründet Gott einmal, warum er sich ausgerechnet das Volk Israel ausgesucht hat. Warum ausgerechnet die? Wir lesen in 5. Mose 7, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Volk, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und jetzt die Frage, warum? Warum hat er das gemacht? Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ja, wenn man genau zuhört, ist das eigentlich gar keine Begründung. Ja, Gott sagt, ich liebe euch, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr besser seid, denn das seid ihr nicht, nicht weil irgendetwas Gutes in euch ist, da ist nämlich nichts, sondern ich liebe euch, weil ich euch liebe. Es gibt nichts in uns, was begründen würde, dass Gott uns liebt und trotzdem liebt Gott seine Kinder. Und das ist der Grund, warum er bei seinem Volk einzieht. Und das zeigt dem Volk damals und uns heute, wie groß Gottes Gnade, Gottes unverdiente Gnade ist. Ja, und das wird noch an anderen Dingen deutlich. Nicht nur daran, dass Gott überhaupt nach der Sünde noch bei ihnen einzieht. Zum Beispiel taucht 17 Mal das Wort Eingang in der Beschreibung auf, wie das Zelt hier gebaut wird. Also in den 6 Kapiteln taucht 17 Mal das Wort Eingang auf. Und das ist sehr interessant. Wenn man nämlich den Bauplan in den Kapiteln 25 bis 31 mit dem tatsächlichen Bau jetzt in den Kapiteln 35 bis 40 vergleicht, dann fällt auf, dass beide sehr ähnlich sind. Ja, teilweise ist es wortwörtlich dasselbe. Aber bei dem Wort Eingang ist das anders. Es taucht im Bauplan nur 6-mal auf. Und jetzt in den Kapiteln 35 bis 40 17-mal. Gott sagt sozusagen Eingang, Eingang, Eingang. Dieses Zelt steht hier, damit ihr reingeht. Beziehungsweise die Priester stellvertretend für euch reingehen, damit ihr mit mir Gemeinschaft habt. Gott möchte, dass alle wissen, wo der Eingang, wo die Tür ist, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Oder noch ein drittes Zeichen von Gottes Gnade. Ja, er zieht in ein Zelt ein. Das Zelt war zwar prächtig, aber es war ein Zelt. Ja, ein Zelt ist schutzlos, Wind und Wetter ausgeliefert. Und es gibt gute Gründe, warum zwar Menschen in früheren Zeiten mal in Zelten gelebt haben, aber wir heute in festen Häusern leben. Ja, so ein Zelt ist schutzlos Wind und Wetter ausgeliefert, nicht besonders beständig. Ist es wirklich eines Königs würdig, eines Gottes würdig, in einem Zelt zu leben? Natürlich nicht. Aber in seiner Gnade passt sich Gott seinen Kindern an. Das Volk lebt in Zelten und ist ständig unterwegs, also wird auch Gott Nomade, um bei seinen nomadischen Kindern zu leben.
Gottes Gnade, sie scheint hier immer wieder durch. Es ist etwas, was nicht einfach natürlich kommt, dass Gott am Ende vom zweiten Buch Mose bei seinem Volk einzieht. Es ist etwas Atemberaubendes, etwas, was eigentlich gar nicht mehr hätte passieren dürfen. Zurück zu meinem Beispiel vom Anfang. Stellt euch mal vor, ihr wärt mit James O'Brien befreundet. Gerade hat er mitbekommen, dass seine Frau, die er gerade erst aus dem absoluten Elend befreit hat, sie dann geheiratet hatte, dass sie diese Affäre hatte. Und nach einer Zeit des Nachdenkens würde er euch sagen, ich nehme sie zurück. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr würdet sagen, bist du dir wirklich sicher? Jetzt hat sie es doch wirklich übertrieben. Also wir haben ja schon vorher gesagt, lass lieber die Finger davon, aber jetzt. Jetzt lass sie doch einfach machen, was sie will. Oder vielleicht würdet ihr sagen, okay, wenn du unbedingt meinst, dann nimm sie zurück. Aber es ist ja jetzt wohl echt nicht mehr nötig, dass du jetzt für sie diese Villa baust. Das hat sie doch jetzt nicht mehr verdient. Das solltest du jetzt lassen. Aber würde euch nur entschlossen angucken und sagen, ich nehme sie nicht nur zurück, ich werde ihr auch dieses wunderschöne Haus bauen, das ich für sie geplant habe. Ja, würden wir so etwas erleben, wir würden vermutlich kopfschüttelnd weggehen. Aber noch viel krasser, noch viel deutlicher ist das, was Gott hier mit seinem Volk in dieser Geschichte macht. Noch viel deutlicher, noch viel krasser ist die Gnade Gottes, die hier durchscheint. Denn eins ist auch klar, es sind nicht nur die Israeliten, die sich damals wie die Frau von James O'Brien verhalten haben. Du bist häufig genau so. Und das immer wieder. Und trotzdem macht Gott mit dir weiter. Und trotzdem lädt er dich ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Lädt er dich ein, dir immer wieder von ihm versichern zu lassen, dass dir alle deine Sünden vergeben sind. Aber Gott zieht nicht nur bei seinem Volk ein, um ihnen etwas zu zeigen. Er möchte seine Kinder auch durch seine Gegenwart und seine Gnade verändern. Er möchte, dass seine Kinder so von seiner Gnade erfasst sind, dass sie anfangen, ihm von Herzen zu gehorchen. Mein zweiter Punkt, Gott zieht bei uns ein, um uns gehorsam zu machen. Ja, die Kapitel 35 bis 40 sind nicht einfach ein Bericht, wie die Stiftshütte gebaut wurde. Sondern sie sind auch ein Bericht darüber, wie das Volk Israel sich an diesem Bau beteiligte. Und dabei betonen die Kapitel zwei Dinge sehr deutlich. Ja, zwei Sachen. Das erste ist, das Volk Israel hat alles ganz genau so gemacht, wie Gott es gesagt hat. Ja, sehr häufig werden einfach Dinge aus dem Bauplan wörtlich zitiert. Das hört sich dann so an, im Bauplan heißt es dann zum Beispiel, das und das sollt ihr so und so groß und dem Material machen. Und hier in Kapitel 35 bis 40 steht dann, und sie machten das und das so und so groß und genau aus dem und dem Material. Aber das ist noch längst nicht alles. Sehr häufig wird betont, dass das Volk alles ganz genauso machte, wie Gott es gesagt hat. 21 Mal steht das so in den 6 Kapiteln. Und damit man auch ganz sicher weiß, selbst wenn man nur oberflächlich liest, sie haben wirklich alles ganz genauso gemacht, wie Gott das wollte. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Sie waren nicht einfach nur gehorsam. Sie haben nicht einfach nur gemacht, was Gott wollte. Ja, es ist ja so, man kann ja äußerlich ganz vorbildlich leben und sich so verhalten. Und hintenrum etwas ganz anderes denken. Aber das haben die Israeliten hier nicht gemacht. Sondern sie bauten die Stiftshütte und die ganzen Gegenstände, weil sie das wirklich von Herzen wollten. In Kapitel 35, Vers 5 lesen wir, dass Mose Folgendes zu den Israeliten sagte. Er sagt, bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen. Die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz und so weiter. Und danach sehen wir dann, wie das Volk freiwillig viele Dinge abgab. Und dass es irgendwann so viel war, dass Mose zu ihnen sagen muss, Leute, es reicht, jetzt ist genug. Und die Ausdrücke freiwillig und williges Herz, die tauchen in den Kapiteln ebenfalls über 20 Mal auf. Es sind also zwei Dinge, die man hier gar nicht überlesen kann. Das Volk handelte nach den Geboten Gottes und es tat es zweitens aus wirklicher Überzeugung, von Herzen, nicht einfach nur oberflächlich.
So, ich habe alles gemacht, was ich muss, dann ist gut.
Und genau das ist Gehorsam, wie ihn die Bibel versteht. Ja, wir Christen, wir neigen ja dazu, immer auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen oder das eine gegen das andere auszuspielen. Ja, entweder man gibt sich mit äußerem Gehorsam zufrieden. Naja, solange ich irgendwie an Gott und Jesus glaube und regelmäßig Bibel lese und bete und in den Gottesdienst gehe und ansonsten anständig lebe, solange ich das alles tue, dann wird Gott schon zufrieden sein. Auf der anderen Seite gibt es Christen, die diese Einstellung kritisieren. Sie sagen, es geht Gott doch überhaupt nicht um äußerlichen Gehorsam. Egal, ob du jetzt fest in einer Gemeinde bist oder nicht, ist nicht so wichtig. Egal, ob du dich gut in der Bibel auskennst und genau über Gott Bescheid wissen willst, ist alles nicht so wichtig. Was zählt, ist einfach nur dein Herz. Es geht nur darum, dass du Jesus von Herzen lieb hast. Ja, und hier in dieser Geschichte, in diesen Kapiteln sehen wir, beides ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, sich an das zu halten, was in der Bibel steht. Aber es ist genauso wichtig, dass wir es nicht oberflächlich tun, sondern von ganzem Herzen. Beides gehört in der Bibel immer zusammen. Jesus kritisierte übrigens an den Pharisäern niemals, dass sie sich so viel Mühe gaben, Gott zu gefallen. Er sagt niemals zu ihnen, ach Leute, jetzt nehmt das doch alle mal eine Spur lockerer. Das ist nicht so ernst, wie ihr es nehmt. Sondern was er an ihnen kritisiert ist, dass sie äußerlich Gott gehorsam sein wollen, aber innerlich ganz woanders sind. Ja, Jesus bestätigt das, was das Volk Israel hier in unserer Geschichte so vorbildlich vorlebt. Aber wir könnten uns die Frage stellen, oder wir sollten uns die Frage stellen, warum ist das Volk jetzt plötzlich so gehorsam? So kennen wir die doch gar nicht. Ja, erst motzen sie wegen allem und dann die Sünde mit dem goldenen Kalb und jetzt plötzlich diese vorbildliche Verhalten. Die Antwort ist, weil sie Gottes Gnade kennengelernt haben. Der ganze Abschnitt, Kapitel 35 bis 40, sind von Gottes Gnade eingerahmt. Am Anfang der Kapitel sehen wir, dass Gott mit dem Volk genau an dem Punkt weitermacht, wo er vor der Sünde mit dem goldenen Kalb mit ihnen aufgehört hat. Und am Ende des Abschnitts sehen wir, dass Gott bei ihnen einzieht. Und es ist diese Gnade Gottes, die das Volk hautnah erlebt und die sie gehorsam macht. In den meisten anderen Weltanschauungen und Religionen geht es ja auch um Gehorsam. Im Islam zum Beispiel, da gibt es die 5 Säulen, die man als gläubiger Muslim machen sollte. Aber was ist der Unterschied im Kern zum Christentum? Im Islam zum Beispiel hält man sich an diese Regeln, um etwas zu bekommen. Ja, das Herz eines Menschen sagt nicht unbedingt, das tue ich jetzt, weil ich mich so sehr darüber freue, dass mich Gott reich beschenkt hat, sondern das Herz sagt, ich mache das jetzt, damit Gott mich belohnt. Aber solange es im Kern eben darum geht, dass wir uns durch unseren Gehorsam irgendetwas erarbeiten, wird unser äußerlicher Gehorsam vielleicht stimmen. Wir wollen das ja schließlich kriegen. Aber unser Herz wird immer noch weit weg von Gott sein. Weil es ja nur darum geht, dass ich mir etwas verdiene. Gnade und Liebe ist das Einzige, was auch unsere Herzen bereit machen kann, Gott zu dienen. Aber die Gnade Gottes zu kennen, macht uns ja nicht automatisch zu besseren Menschen. Irgendwie wissen wir von der Gnade Gottes, aber das macht uns oft halt nicht so dankbar, wie das eigentlich sein sollte. Kennt ihr das nicht alle? Was kann man da tun? Ich möchte euch 2 Dinge, die man tun kann, sagen. Wenn wir denken, eigentlich kenne ich die Gnade Gottes, aber mein Herz ist trotzdem so hart. Gehorsam zu sein fällt mir trotzdem so schwer. Und das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, sich noch mehr mit der Gnade Gottes zu beschäftigen. Ich glaube, wir nehmen das, was Gott für uns getan hat. Wir nehmen das, was Gott aus Liebe uns geschenkt hat, oft so selbstverständlich. Ja, vielleicht gehörst du zu denen, die diese Geschichten schon seit ihrer Kindheit oder zumindest schon viele Jahre lang kennen. Und du findest das auch alles richtig gut, aber irgendwie ist es so normal geworden. Und dann sage ich dir, nimm dir einfach mal bewusst Zeit. Vielleicht heute Nachmittag. Geh mal spazieren und denke mal ganz bewusst über das nach, was Gott in deinem Leben getan hat. Was Gott dir geschenkt hat.
Mir ist das mal wieder so bewusst geworden in meiner Klasse letzte Woche. Ich habe den Kindern erklärt, was es heißt, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in die Welt geschickt hat, damit Jesus für uns den Kelch des Zornes Gottes austrinkt. Und für mich ist das selbstverständlich. Ich habe das schon 1000 Mal gehört und 1000 Mal anderen erklärt. Und vermutlich habe ich das leider auch genauso erklärt, wie man etwas erklärt, was man schon sehr oft erklärt hat. Und plötzlich merke ich, wie eine Schülerin in der letzten Reihe mich ganz empört anguckt, ihren Stift auf den Tisch legt und sagt, welcher Vater macht denn sowas? Wahrscheinlich hat sie das so zum ersten Mal gehört. Ja, und während ich das so ein bisschen so erklärt habe, wie ich halt erklären würde, dass 2 plus 2 4 ergibt, war sie richtig getroffen. Welcher Vater macht denn sowas, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt schickt, ihn opfert für Menschen, die Tag für Tag nichts Besseres zu tun haben, als gegen diesen Gott zu rebellieren. Und sie hatte recht. Das, was Gott für uns getan hat, ist verstörend, ist provokativ. Es ist Liebe in einer Form, wie die Welt es noch nie gehört hat. Und die Frage ist, ist uns das wirklich noch klar? Wenn du Veränderung in deinem Herzen erleben willst, nimm dir ganz bewusst Zeit und denke ganz neu über Gottes unerhörte Gnade in deinem Leben nach.
Es gibt noch was Zweites, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich denke, wir kennen alle das Problem, wir wissen, was Gott möchte, wir kennen seine Gebote, aber wir haben einfach keine Lust. Und dann denken wir uns, naja, Gott will ja keinen herzlosen Gehorsam. Soll ich jetzt trotzdem Gottes Willen tun, auch wenn ich es eigentlich gar nicht will? Oder soll ich es lieber gleich sein lassen, weil sonst bin ich ein Pharisäer? Ja, kennt ihr solche Art zu denken? Und ich glaube, du solltest trotzdem auf jeden Fall das tun, was richtig ist. Auch wenn dein Herz nicht wirklich freiwillig mitmacht. Ein Pharisäer bist du nur dann, wenn du überhaupt nicht einsiehst, dass deine Herzenseinstellung falsch ist. C.S. Lewis schreibt über dieses Problem in seinem Buch Mere Christianity. Auf Deutsch heißt es Pardon, ich bin Christ. Und er sagt in diesem Buch Folgendes. Ja, wenn du einem Menschen begegnest, von dem du weißt, den soll ich lieben. Aber du hast überhaupt keine positiven Gefühle gegenüber dieser Person. Eigentlich ist sie dir total unsympathisch. Was kannst du dann machen? Du weißt, ich soll sie lieben, aber dein Herz ist ganz woanders. Lewis schreibt, dann behandle ihn so, als würdest du ihn lieben. Und er schreibt dann weiter, das Erstaunliche ist, du wirst merken, dass du die Person, die du wirklich so behandelst, als würdest du sie lieben, plötzlich tatsächlich zu lieben beginnst. Allgemeiner gesprochen, wenn du weißt, was richtig ist, aber dein Herz woanders ist, dann fang einfach an zu gehorchen. Nicht missmutig, sondern in der Erwartung mal sehen, was Gott in meinem Herzen bewirkt. Und ich bin mir sehr sicher, er wird dein Herz verändern. Von Herzen gehorsam zu sein, also einerseits von Herzen und dann tatsächlich gehorsam zu sein, das ist keine leichte Sache. Bitte Gott um Veränderung deines Herzens und dann werde aktiv. Denke einerseits über Gottes unglaubliche Gnade in deinem Leben nach und dann fang an zu handeln. Gott zieht bei uns ein, um uns gehorsam zu machen. Aber wisst ihr, alles, was wir bisher gesehen haben, dafür müsste er nicht bei uns einziehen. Das wäre auch irgendwie anders gegangen. Er hätte einfach sagen können, ich beschenke euch reichlich, ich segne euch reichlich, aber dazu brauche ich ja nicht bei euch einzuziehen. Aber Gott ist bei seinen Kindern eingezogen, nicht nur um ihnen seine Gnade zu zeigen, sondern um auch tatsächlich wirklich bei ihnen zu sein. Und das Besondere ist gerade in der Wüste. Mein letzter Punkt. Gott zieht bei uns ein, um in der Wüste bei uns zu sein. In der Mitte von 2. Mose lesen wir davon, wie Gott mit seinen Kindern einen Bund macht. Und das Ziel dieses Bundes ist, dass Gott bei seinen Kindern wohnt und dass er in ihrer Mitte ist. Und das Ganze wird jetzt am Ende des Buches in den letzten Versen Realität. Gott zieht ein. Und in dieser Wolke erfüllt er mit seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit die Stiftshütte, sodass jeder Israelit damals sehen konnte, hier wohnt Gott bei uns. Wir haben im ersten Punkt der Predigt gesehen, es war unglaublich gnädig und unverdient von Gott. Und im zweiten Punkt haben wir gesehen, wie uns das gehorsam machen sollte. Aber das ist noch nicht alles. In was für einer Situation waren die Israeliten denn in der Wüste? Es war ja längst nicht alles gut. Sie hatten keine festen Häuser, sie hatten keine Befestigungsanlagen, was damals sehr wichtig war. Sie hatten keine Felder, die ihnen Nahrung garantierten. Sie hatten häufig kein Wasser. Sie hatten keinerlei Schutz vor fremden Armeen. Sie mussten ständig aufbrechen und wieder ihr Lager aufschlagen und wieder aufbrechen und wieder ihr Lager aufschlagen. Kurz gesagt, Gott zieht bei seinem Volk ein, aber dadurch verschwinden nicht alle Probleme. Oder andersherum gesagt, obwohl das Volk keine feste Heimat hat und mitten in der Wüste ist, zieht Gott trotzdem bei ihnen ein. Und das wird auch ganz am Ende betont. Kapitel 40, Vers 36 lesen wir: Und immer, wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf. Und dann, solange ihre Wanderung währte. Und dann in Vers 38 nochmal: Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht ward sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Ja, dieser Ausdruck, solange die Wanderung währte, der wird wiederholt. Zweimal taucht er auf. Und Wiederholungen bedeuten in der Bibel immer, dass irgendetwas betont werden soll. Wir hatten das heute schon öfter. Ja, das Wort Eingang taucht häufiger auf und betont, dass Gott wirklich möchte, dass wir reingehen. Das Wort freiwillig wird wiederholt, um zu betonen, dass es bei Gehorsam auf unser Herz ankommt. Der Ausdruck genauso, wie der Herr es gesagt hatte, der wird wiederholt, um deutlich zu machen, dass sie wirklich auf Gott hörten. Und hier, ganz am Ende, wird das Wort Wanderungen wiederholt. Und eigentlich steht hier wörtlich das Wort Aufbrüche. Das Volk brach ständig auf. Das Volk war ständig unterwegs, mal hier, mal da, immer in Gefahr und vor allem nie zu Hause. Nie da, wo sie wirklich hingehörten. Und genau in diese Situation zieht Gott bei ihnen ein, um bei ihnen zu sein. Und das ist ein Prinzip, das sich durch die Bibel zieht. Gott wohnt nicht nur dann bei uns, wenn alles schön und gut ist. Er zieht auch nicht erst dann bei uns ein, wenn wir alles schön und gut vorbereitet haben. Gott zieht gerade in der Wüste unseres Lebens bei uns ein, um uns durch die Wüste zu begleiten und zu tragen. Und deswegen zog Gott damals bei seinem Volk ein. Und deswegen zieht er auch bei uns ein. Aber wie tut er das heute? Ja, damals wohnte er für alle sichtbar in diesem Zelt, in dieser Wolke. Aber wir haben in der Predigtreihe durch das zweite Buch Mose immer wieder gesehen, heute gibt es kein Zelt mehr, und es gibt keine Wolke mehr und es gibt keine Opfer mehr. Aber auch wir befinden uns im übertragenen Sinne in einer Wüste. Auch wir sind ständig unterwegs, ständig unter Strom. Wir kämpfen ständig mit Herausforderungen auf der Arbeit, mit körperlichen Beschwerden, mit zwischenmenschlichen Problemen und Konflikten. Auch wir sind in einer Wüste. Auch wir sind nicht wirklich zu Hause. Und gerade wenn du dich vielleicht heute Morgen in deinem Leben fühlst, als wärst du in einer Wüste, dann sagt Gott zu dir: Ich bin bei dir eingezogen, um bei dir zu sein, und zwar während aller deiner Wanderungen. Um mal den Ausdruck zu verwenden, der hier am Ende zweimal auftaucht. Aber nochmal die Frage: Wie ist Gott jetzt bei uns eingezogen? Wir haben heute kein Zelt mehr, wir haben etwas Besseres. Vor 2000 Jahren kam Gott in diese Welt, in unsere Wüste. Nicht wie damals als Wolke, sondern in seinem Sohn Jesus Christus als wirklicher Mensch. Ja, und er ging selbst in die Wüste. Wir hatten vor einigen Wochen eine Predigt über die Versuchung von Jesus, als Jesus ganz bewusst in die Wüste geht. Wie wir war auch er ständig unterwegs, litt Hunger, wurde verfolgt. Jesus weiß ganz genau, wie es ist, in der Wüste zu leben. Und als er dann gestorben und auferstanden war, um uns aus der Wüste in die Heimat zu bringen, da versprach er uns, für die letzte Etappe unserer Wanderung durch die Wüste immer bei uns zu sein. Ja, seine letzten Worte auf dieser Erde waren: Ich bin bei euch bis an das Ende der Zeiten. Und genau dieses Versprechen hat er wahrgemacht. 10 Tage, nachdem er von dieser Erde in den Himmel aufgefahren war, da zog er durch den Heiligen Geist in die Herzen von allen seinen Kindern ein. Und das feiern wir heute an Pfingsten. Als Jesus noch auf der Erde war, sagte er zu seinen Jüngern: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Seit Pfingsten wohnt Gott nicht mehr in einem Zelt, sondern er wohnt durch seinen Geist in jedem von uns, in unseren Herzen. Er führt, er tröstet, er ermahnt uns durch seinen Heiligen Geist, indem er in unserem Leben Jesus groß macht und uns immer wieder an Jesus erinnert. Und durch seinen Heiligen Geist führt er uns durch die Wüste unseres Lebens nach Hause. Und wenn wir dann irgendwann am Ende nach unserer Wanderung durch die Wüste zu Hause angekommen sind, dann wird es dort wieder ein Zelt geben. Nicht ein Zelt, in das nur wenige Auserwählte gehen dürfen, sondern überall dort, wo wir sind, wird auch dieses Zelt sein. Und wir werden dort sein und Gott wird auch dort sein. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 3 schreibt Johannes über dieses Zelt: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und das ist so. Und es wird so sein, obwohl wir wie das Volk Israel Tag für Tag gegen diesen Gott rebellieren. Obwohl wir wie die Frau von James O'Brien immer wieder wegrennen, wird Gott eines Tages sein Zelt bei uns aufschlagen. Das neue Jerusalem, der neue Himmel und die neue Erde, für das das Zelt, von dem wir hier in 2. Mose lesen, nur ein sehr, sehr schwaches Bild war. Auch heute gilt und heute ganz besonders: Gott wohnt bei uns, Gott wohnt bei dir in der Wüste, um dich nach Hause zu bringen. Und das ist die große Hoffnung. Das war die große Hoffnung für das Volk Israel damals in der Wüste. Das war die große Hoffnung für das Volk Israel und die Jünger, als sie damals beim Pfingstfest vor ungefähr 2000 Jahren den Heiligen Geist bekamen. Und das ist die große Hoffnung für dich heute, weil Gott durch seinen Heiligen Geist in deinem Herzen eingezogen ist. Amen.